Ich wurde gefragt, ob ich nicht so einen Input machen kann, eine Lehre über Bündnisse und mehr oder weniger alles, was ich in einem Jahr leer zusammenfassen kann in eine Session. Ich so, okay. Die meisten wissen eh, wenn ihr vom Lehrertyp her seid, ist es für Lehrer meistens schwer, Informationen so komprimiert wie möglich weiterzugeben. Und genauso fällt es mir auch schwer, das zusammenzupressen und dann auch noch ja, verdaubar zu machen. Aber ich gebe mein Bestes heute und ich möchte über die Bündnisse sprechen. Und das ist, also wir haben an der Schule so einen Bibelunterricht am Montag und am Dienstag. Montag ist theoretischer Unterricht und Dienstag haben wir praktischen Unterricht. Und beim theoretischen Unterricht nehme ich die Studenten durch einen Kurs, der durch die verschiedenen Bündnisse in der Bibel geht, um ein Fundament zu erstellen, worauf sie dann später dann auch noch aufbauen können, so ein Big Picture zu geben, worum es in der Bibel überhaupt geht. Ja, viele von uns wissen so ein paar Geschichten in der Bibel, aber wissen meistens nicht, wo ordne ich die jetzt genau ein, wann ist das passiert, auch zeitlich. Und da hilft es, sich an den Bündnissen in der Bibel zu orientieren. Und das Ding ist, wenn ich jetzt die Runde fragen würde und euch fragen würde, was ist die Bibel? Dann würde ich sehr viele verschiedene Antworten kriegen. Viele sagen, die Bibel ist eine Sammlung von Geschichten. Ja, es sind Geschichten, die aufgeschrieben worden sind, fängt im 1. Mose an und dann erzählt es die Geschichte mehr und mehr und dann das Volk Israel, die ganze Geschichte und so weiter. Andere sagen, die Bibel ist ein Liebesbrief an dich persönlich gerichtet. Wobei es da manche Stellen im Alten Testament gibt, die ich auslassen würde, wenn ich einen Liebesbrief verfassen würde. Aber das ist eine andere Sache. Andere sagen, es ist für mich wie ein Handbuch fürs Leben. Ja, da sind Regeln drinnen, an die man sich halten muss, und um Gott zu gefallen. Und es ist wie ein Handbuch, das ich habe, um mein Leben auch moralisch und überhaupt gut zu leben. Ja, und du kriegst viele verschiedene Antworten, was viele Leute über die Bibel denken, was die Bibel selbst überhaupt ist. Und normalerweise, wenn man an das Thema der Bibel rangeht und wenn über die Bibel gelehrt wird, wird das Ganze als Geschichte aufgezogen. Aber ich glaube und ich bin mittlerweile überzeugt, dass es nicht nur eine Geschichte der Menschheit ist oder eine Geschichte von einer Religion, sondern es geht in der Bibel nicht einfach um nur eine Geschichte. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Bundesgeschichte mit der Menschheit ist. Und ich bin mittlerweile überzeugt, dass wir die Bibel nicht verstehen können und Gott auch nicht in der Bibel so verstehen können, wenn wir die Bündnisse in der Bibel nicht verstehen. Ja, das ist jetzt viel in den Mund genommen, aber ich werde euch ein bisschen durchführen und dann werdet ihr erkennen, warum es so wichtig ist, diese Bündnisse zu verstehen. Und im Laufe der Geschichte hat Gott immer wieder Leute rausgeholt und Bündnisse mit ihnen geschlossen. Und das bildet das ganze Fundament der biblischen Geschichte. Und jedes dieser Bündnisse hat auch einen Kanon. Ja, was es ist, das erkläre ich dann später. Aber jedes Bündnis hat einen Kanon von Literatur und so weiter, das dieses Bündnis umgibt. Und das Ganze, was ihr heute hört, ist wahrscheinlich für euch neu. Vielleicht habt ihr noch nie von diesem Konzept gehört, aber lasst euch einfach mal drauf ein und seht, was ihr daraus mitnehmen könnt. Also wenn in der Antike ein Bund geschlossen wird, dann gibt es immer zwei Parteien, die miteinander ein Bündnis schließen wollen und dann verfassen sie diesen Bund und der wird von beiden Seiten unterschrieben und wird danach rechtskräftig und bindend. Und im Verlaufe von diesem Bundesabkommen würden dann die beiden Parteien hergehen und einen Kanon hinzufügen. Und dieser Kanon ist die Geschichte, wie dieser Bund zwischen den zwei Parteien verlaufen ist. Das nennt man einen Kanon. Und der beinhaltet Poesie, der beinhaltet Kunst, Musik, die ganzen Dinge, auch kulturelle Dinge, die Kultur, die sich entwickelt hat zwischen den zwei Partnern und so weiter. Alles, was während diesem Bund entstanden ist. Und das ist der Kanon. Es ist sozusagen eine Literatursammlung, die sich um diesen Bund dreht. Und in der Bibel haben wir 5 Hauptbündnisse, und die Gott zwischen Gott und der Menschheit gemacht worden sind. Und das Material, das sich um diese Bündnisse dreht, das nennt man den Kanon. Wer weiß, was das für Bündnisse sind? Was gibt es für Bündnisse in der Bibel, die Gott mit dem Menschen gemacht hat? Ja? Noah, ja, das wäre der erste. Abraham, das ist der zweite. Ja? Nein, der ist nicht unter den Hauptbündnissen dabei. David, ja, davor kommt noch einer. Ein sehr wichtiger, wird auch der alte Bund genannt. Mose, genau. Und danach haben wir Jesus, der neue Bund. Das sind die fünf Hauptbündnisse. Also der Bund mit Noah, der Bund mit Abraham, der Bund mit Mose, mit David und dann mit Jesus im Neuen Testament. Genau. Und natürlich gibt es auch, wenn man die Schöpfungsgeschichte anschaut, gibt es auch viele Hinweise darauf, dass da auch schon ein Bund stattfindet. Aber da möchte ich jetzt nicht genauer eingehen. Einfach an diesen fünf Hauptbündnissen werden wir uns orientieren. Und jeder dieser Bündnisse hat einen Kanon, der ihn umgibt. Und das Ding ist, was häufig bei uns passiert, wir haben eine Bibel und wir schlagen die Bibel auf und wir haben ein altes und ein neues Testament. Und wir denken gleich, ah ja, es gibt zwei Literaturkanons. Aber in Wirklichkeit beinhaltet das Alte Testament vier verschiedene Bündnisse. Und in allen von diesen Bündnissen geht auch Gott mit Menschen anders um. Habt ihr euch vielleicht mal gefragt, wo ihr die Geschichte von Abraham gelesen habt? Der ist ja dann nach Ägypten gegangen und hat sozusagen gelogen über seine Frau, dass es eben nicht seine Frau ist, sondern seine Schwester. Ja, es war eine Halblüge, aber eine Halblüge ist auch eine Lüge. Ja, und was ist passiert? Der Pharao wurde bestraft von Gott, obwohl der Abraham einen Fehler gemacht hat und gelogen hat. Dann ist die Frage, warum? Ist das gerecht oder laut alten Bund müsste ja bestraft werden, oder? Das Ding ist, da gab es noch keinen alten Bund. Und Gott steht immer hinter dem Bündnispartner und steht dahinter, auch wenn der mal Fehler macht. Ja? Und das heißt nicht, dass es gut war, was Abraham gemacht hat, aber er hatte einen Bund mit Gott und Gott hat seinen Bundespartner Abraham und auch seine Frau, die auch die Bundespartnerin ist, in diesem Bund geschützt vor Dingen, die ihr zugestoßen wären. Ja. Und auch um ihre Reinheit zu bewahren, weil durch Sarah der verheißene Sohn Isaac geboren werden sollte. Das ist einfach mal so ein kleiner Backdrop, wo sich das unterscheidet, wenn der alte Bund dann reingekommen ist. Aber ich bin jetzt schon mal in eine Richtung gegangen, die ich nicht wollte. Gehen wir mal weiter. Ich zeige euch, wie das aussieht. Genau. Ja, noch eins weiter. Genau, hier. Also wir haben hier diesen Bund. Ja? Und das Graue in der Mitte, das ist dieser Bund, der geschlossen wird. Und alles, was diesen Bund umfasst, ist der sogenannte Kanon oder dieser Literaturkanon. Und je nach Bund kann der größer oder kleiner sein. Ja, bei Noah haben wir einen ziemlich kleinen Literaturkanon. Das heißt, die Geschichte, die bezüglich Noah aufgeschrieben wird, hat nicht so viel Literatur, die diesen Bund umgibt. Abrahams Bund, der ist schon etwas größer. Und dann kommen wir zum Mosebund, der größte Literaturkanon hat im Alten Testament. Und dann haben wir den Bund Davids und der neue Bund, das beinhaltet, hat den größten Literaturkanon, beinhaltet 27 Bücher. Und das sind fünf eigenständige Bündnisse und das ist sehr wichtig. Ja? Und wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt in unseren Köpfen mit Mose beginnen, ja, 1. Mose 1, da fängt die Bibel wirklich an, aber in Wirklichkeit geht es in erster Linie um den Bund, der mit Noah geschlossen wurde. Und alles, was davor geschieht, gibt uns den Kontext, wie es zu diesem Bund gekommen ist. Also es ist nicht der Anfang, das Zentrum, der Fokus, sondern der Bund. Und dadurch, wenn wir die Geschichte lesen, wie es zu diesem Bund kommt und dann wieder, wie dieser Bund verlaufen ist, dann kriegen wir den Kontext, wie es überhaupt zu dieser bösen Welt gekommen ist, warum eine Sintflut notwendig war und so weiter. Und wenn wir das aus der Perspektive der Bündnisse lesen, dann haben wir ein ganz anderes Bild. Und da fängt es schon an, unsere Perspektive zu verändern. Anstatt dass wir dann im 1. Mose 1 beginnen und es als ganz normale Geschichte lesen, erkennen wir, dass die darauf folgenden Kapitel zu einem Bund führen und dieser Bund das Zentrum ist und dieser Bund mit Noah in dem Fall. Das heißt, der Bund ist das Zentrum und die Geschichte darum umgibt diesen Bund. Alles, was davor und danach geschieht. Und wie aus dem Nichts kommt auf einmal wer? Der Abraham. Warum redet die Bibel jetzt über den Abraham und nicht über irgendeinen anderen Menschen, der in der Zeit gelebt hat und vielleicht auch eine coole Beziehung mit Gott hatte? Die Antwort ist, Abraham hat einen Bund mit Gott. Und dann haben wir wieder diesen Literaturkanon. Wie ist es zu diesem Bund gekommen mit Abraham? Wie ist dieser Bund verlaufen? Und er hat ihn auserwählt, um einen Bund mit ihm zu schließen. Und zu der Zeit hat es noch kein Israel gegeben, da war das überhaupt noch kein Konzept. Und die Leute wussten noch fast gar nichts über Gott. Und Abraham ist als Götzenverehrer aufgewachsen, genauso wie seine Nachbarn. Aber Gott hat ihn herausgerufen und eine Beziehung mit ihm begonnen. Und dann haben wir die Geschichte und die entfaltet sich. Und das ist der Kanon, der diesen Bund umgibt. Und dann viele Jahre später kommen wir weiter zum Bund mit Mose und den Israeliten. Ja, die Israeliten sind in der Sklaverei in Ägypten und Gott hat sie herausgerufen, um einen völlig neuen Bund mit ihnen zu schließen, mit dieser Nation. Und dieser Bund beinhaltet dann ein ganzes System der Anbetung, von Gesetzestreue und so weiter und viele Regeln. Und das ist die Geschichte mit Israel und das ist Teil des Kanons. Aber in der Mitte steht immer dieser Bund. Und dann, viele Jahre später, taucht wer auf? David. Und auf einmal geht es um Davids Geschichte. Und da wieder, warum dreht sich jetzt alles um David? Warum haben wir nicht mehr über andere Könige, die auch in der Zeit gelebt haben? Warum David? Ja, David hatte einen Bund mit Gott. Er wollte Gott ein Haus bauen. Er hatte die geniale Idee und gesagt, er hat sich selber eigentlich schon seinen eigenen Palast gebaut zu der Zeit und war auch schon etwas älter. Und er hat gesagt, Gott, ich möchte dir ein Haus bauen, ich wohne hier in dem Palast und du musst immer noch in diesem Zelt wohnen. Ich glaube, das ist nicht so nice. Und dann hat er gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Und Gott hat gesagt, ich finde das richtig cool, aber ich wohne nicht in Häusern. Aber was ich machen werde, ich werde dir ein Haus bauen. Und dann hat er ihm versprochen, dass er einen Nachfolger haben will, wird und dass sein Geschlecht weitergehen wird und zahlreich wird. Das heißt, so ein ähnliches Versprechen, wie auch der Abraham bekommen hat. Und das sind diese vier Hauptbündnisse im Alten Testament. Und das ist so wichtig, dass es in unseren Hinterköpfen ist, dass es das gibt und dass es nicht nur Neues Testament und Altes Testament ist. Weil ansonsten werden wir ziemlich verwirrt. Und schließlich kommen wir dann ins Neue Testament und da ist es der Fall, dass das ganze Neue Testament der Kanon des neuen Bundes ist. Ja, der Bund fängt nicht in Matthäus 1,1 an. Da fängt die Geschichte des Bundes, des Kanons an. Ja, bis zum letzten Abendmahl wird der neue Bund noch gar nicht mal erwähnt. Also er kommt wirklich erst ganz am Ende. Und dann Matthäus 1, Vers 1 lesen wir, wie ist es zu diesem neuen Bund gekommen. Dinge, die auch mit dem Alten Testament zu tun haben und viele Zitate und so weiter. Aber dieser neue Bund ist dieses Zentrum, das ist das, was Gott gemacht hat und das andere, das es umgibt, weist darauf hin, wie es zu diesem Bund gekommen ist und wie dieser Bund ausgelebt wird, auch in Zukunft. Und dabei ist es auch wichtig, dass wir einen Unterschied machen, weil es gibt drei verschiedene Arten von Bündnissen. Das ist sehr, sehr wichtig, weil nicht jeder Bund ist gleich. Die erste Art, das ist ein sogenannter Gnadenbund. Ja, das ist ein Bund zwischen einem überlegenen und einer unterlegenen Partei. Das heißt, die überlegene Partei übernimmt alle Verpflichtungen. Die unterlegene Partei muss den Bund und diese Sachen, diese Versprechungen nur annehmen. Das ist der beste Bund, den du schließen kannst. Ja? Also eine überlegene Person bietet dir was an und sagt, ich möchte einen Bund mit dir schließen und ich verspreche dir, dass es so sein wird. Ich schwöre und dann wird dieser Bund geschlossen und du musst diesen Bund nur annehmen, ohne Verpflichtungen. Dann gibt es eine zweite Art von Bund und die nennt sich Partnerbund. Das ist ein Bund zwischen zwei gleichgestellten Parteien. Ja, und ich glaube, der einzige Bund, der für uns in der modernen Zeit so mehr oder weniger geblieben ist, ist die Ehe. Das wäre auch so ein gleichgestellter Partnerbund. Und bei diesem Partnerbund nehmen beide eine kleine Liste von Verpflichtungen an und die ist mehr oder weniger von beiden Parteien gleich ausgearbeitet und die einigen sich drauf und dann schließen sie einen Bund und dann wird das Ganze rechtskräftig. Das ist also ein Bund zwischen zwei Gleichgestellten. Und dann gibt es noch was, das nennt sich Knechtsbund. Diesen Bund will niemand. Das ist ein Bund zwischen einem Überlegenen und Unterlegenen. Genau das gleiche wie beim ersten, aber ganz, ganz anders. Die überlegene Partei zwingt den anderen, die unterlegene Partei zu verschiedenen Verpflichtungen und dieser muss sie annehmen. Meistens geschah das früher, wenn ein König gekommen ist und ein Land erobert hat, dann hat er gesagt, okay, ich könnte euch jetzt alle umbringen. Ja? Ich könnte das einfach machen, anstatt euch alle zu vernichten, aber biete ich euch einen Bund an. Wir schließen einen Bund und darin wird sichergestellt, dass ihr hohe Steuern zahlt, dass ihr Tribut eingetrieben wird und dass Menschen versklavt werden und so weiter. Und die ganzen Leute müssen dem zustimmen, ansonsten werden sie umgebracht. Und es ist ein Bund, den man sich nicht gerade wünscht. Und er wird auch in der theologischen Sprache Suzerän- oder Vasallenbund genannt. Das ist eine andere Bezeichnung für diese Art von Bund. Aber um es einfach zu machen, Gnadenbund ist der beste. Den will jeder. Partnerbund kommt als nächstes und einen Knechtsbund, den wünscht sich niemand. Und ich stelle euch die erste Frage, was für einen Bund, glaubt ihr, war der Bund mit Noah? Was für eine Art von Bund hat Gott mit Noah geschlossen? Einen Gnadenbund, genau. Wie sieht es bei Abraham aus? Gnadenbund, richtig. In beiden Fällen kommt Gott zu Noah oder eben auch zu Abraham, macht bestimmte Versprechungen, die er erfüllen möchte, ohne dass irgendwelche Bedingungen dazu angeknüpft werden. Und ihr habt auch viel, wenn ihr von dieser Gemeinde sind, Jean-Christophe hat über den Blutsbund gelehrt und da werden die, wenn man einen Blutsbund schließt, werden sozusagen Tiere in zwei geteilt und dann läuft man zwischen den Tieren durch und man deklariert in diesem Akt eigentlich, dass wenn ich meinen Bund mit dir nicht halten würde, dann soll es mir so ergehen wie diesen Tieren. Also Bündnisse sind etwas sehr, sehr Ernstes. Es ist nicht, ich schließe mit jedem einen Bund. Ja? Und das Ding ist, du sprichst eine Todesdrohung über dich selbst aus, damit der andere gewiss sein kann, dass du den Bund halten wirst. Und so wurden diese Bündnisse damals geschlossen. Und in dem Fall bei Abraham ist es interessant, weil normalerweise würden beide Leute von diesem Bund schließen, durch die Stücke durchfahren. Aber was hat Gott gemacht? Er hat Abraham in einen tiefen Schlaf versetzt und ist selber durch die Stücke durchgefahren. Indem er das gemacht hat, hat er gesagt, ich übernehme alle Obligationen, Abraham, du kannst einfach schlafen und du musst den Bund nur annehmen und ich werde das in deinem Leben freisetzen. Und deswegen heißt es auch im Hebräerbrief, Hebräer 6, Vers 13, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte. Also Gott war dafür bereit, alles zu tun, um diesen Bund mit Abraham zu erfüllen. Und diese Verpflichtungen hat er ganz allein auf sich genommen und Abraham hat nur geschlafen. Und zu Noah hat er auch nicht gesagt, es wird nie wieder eine Flut geben, aber wenn du das und das machst, dann schon. Und genauso hat er auch nicht zu Abraham gesagt, ich werde dir dieses Land und deinen Nachkommen zahlreich machen, wenn du für mich arbeitest, wenn du in die Kirche gehst, da, da, da. Er hat diese Sachen nicht dran geknüpft. Es ist ein uneingeschränktes Versprechen, das Gott dem Bundesempfänger gegeben hat. In dem Fall war es Noah und Abraham. Wie sieht es mit dem Bund mit Mose aus? Was ist das für eine Art von Bund? Der alte Bund. Knechtsbund. Gibt es verschiedene Meinungen? Wer ist für Knechtsbund? Wer ist für Partnerbund? Wer ist für Gnadenbund? Also, zwei von euch haben recht gehabt. Schauen wir uns einfach mal genau an. Gehen wir einfach mal genau auf diesen Bund ein, weil es ist wichtig, vor allem den Bund mit Mose zu verstehen, weil auch im Neuen Testament, wenn vom alten Bund die Rede ist, wird nie der Bund mit Abraham gemeint. Und es wird nie der Bund mit Noah gemeint. Es wird immer der Bund mit Mose gemeint. Das ist der alte Bund. Schauen wir uns mal, wie sich das Ganze entwickelt hat damals. Weil etwas ist am Berg Sinai passiert, das alles verändert hat. Was ist da geschehen? Also bei der Einführung vom Gesetz am Berg Sinai hat sich etwas ganz dramatisch verändert. Und darauf hat Paulus auch im 2. Korinther 3, Vers 6 hingewiesen. Er hat nämlich geschrieben, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das heißt also, der Buchstabe des Gesetzes bringt den Tod. Das klingt jetzt gerade nicht so positiv. Warum würde Gott so einen Bund machen? Und seit 2. Mose 19 und 20 gibt es dann so ein Muster des Todes und der Bestrafung für die Leute, das davor noch nicht existiert hat. Ich zeige es euch ganz, ganz praktisch. Vor dem Gesetz haben wir die Leute, die Israeliten, die kommen raus aus Ägypten und sie sind auf dem Weg zu diesem Berg Sinai. Und da steht zum Beispiel im 2. Mose 15, Vers 22 bis 26, dass die Israeliten immer wieder gemurrt haben. Und das war ganz am Anfang ihrer Reise und es hat nicht zur Strafe geführt. 2. Mose 16, 1 bis 15 haben sie wieder gemurrt über das Manna und die Wachteln und es führte nicht zur Strafe. Im 2. Mose 16, Vers 27 bis 30 gab es eine Verletzung des Sabbats und es hat nur zu einer Ermahnung geführt. Im 2. Mose 17, Vers 1 bis 7 haben die Israeliten schon wieder gemurrt über das Wasser und es ist nicht zur Strafe gekommen. Wie sieht das Ganze aus nach Sinai? Nach Sinai haben wir das Gleiche wieder, aber in 4. Mose, Vers 11 bis, von 1 bis 3, da haben die Israeliten gemurrt und es führte zu einem zerstörerischen Feuer. Also mal ein großer Unterschied. 4. Mose 11, 33 bis 34, da haben die Israeliten auch wieder über das Manna und die Wachteln gemurrt. Und davor ist nichts passiert, aber jetzt kam es zu einer tödlichen Plage. 4. Mose 15, 32 bis 36, gab es auch eine Verletzung des Sabbats und es führte zum Tod durch Steinigung. Im 4. Mose 21, 4 bis 6, haben die Israeliten wieder gemurrt über das Essen und das Wasser. Genauso wie davor. Und jetzt hat Gott tödliche Schlangen gesandt unter das Volk, um Leute umzubringen. Irgendwas ist da passiert. Irgendwas ist auf diesem Berg passiert. Irgendwas hat sich radikal verändert, als das Gesetz am Berg gegeben wurde. Was könnte das gewesen sein? Ja, was anderes angebetet? Es hat mit der Art des Bundes zu tun. Es gab einen Wechsel, und das schauen wir uns jetzt an, von einem Gnadenbund zu einem Partnerbund. Ja, wenn wir uns anschauen, im 2. Mose 19, Vers 3 bis 6, ich kann es jetzt nicht vorlesen, aber da schlägt Gott einen Gnadenbund vor. Gottes Herz ist es immer, einen Gnadenbund zu geben, egal wann. Auch der Bund danach mit David ist ein Gnadenbund. Der Bund mit Jesus ist ein Gnadenbund. Und auch hier schlägt Gott einen Gnadenbund vor. Was sagt er? Er möchte eine Nation von Priestern, wo jeder direkten Zugang zu ihm hat. Er möchte, dass es eine heilige Nation wird, sein eigenes besonderes Eigentum, das ihn den anderen Völkern offenbaren soll. Das hat er ihnen angeboten und sie haben gesagt, richtig nice, das nehmen wir an, das ist cool. Aber dann sehen wir im 2. Mose 19, Vers 19, und dazu gibt es eine Parallelstelle im 5. Mose 5, Vers 23 bis 27. Da sehen wir, wie Gott hat ihnen gesagt, hey, wir machen 3 Tage, in denen ihr euch reinigt und in denen ihr auch keinen Sex habt, hin und her, um euch auf diesen Tag vorzubereiten. Und dann in diesen Tagen dürft ihr nicht auf den Berg hochgehen. Aber dann, wenn ihr das Horn hört, das schallende Horngebläse hört, dann sollt ihr auf den Berg hochkommen und mich dort treffen. Aber was passiert? Wenn wir diese Stelle lesen, sehen wir, dass die Israeliten mit Angst reagiert haben und sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr, dass Gott zu uns redet. Wir wollen, dass du, Mose, hochgehst und mit Gott redest. Wir wollen lieber etwas eingehen, was wir schon kennen, auch von den anderen Nationen. Und wir wollen dich, Mose, als Vermittler zwischen uns und Gott. Wir haben Angst vor Gott, wir wollen nicht mehr, wir wollen seine Stimme nicht hören. Geh du hoch, hol uns ein paar Regeln und wir machen das so. Und gleich danach sehen wir die 10 Gebote und dann sehen wir, dass eine Zeremonie eines Partnerbundes eingeleitet wird, obwohl ein Gnadenbund vorgeschlagen wurde. Da hat sich schon was großartig verändert. Schade, dass ich nicht noch weiter da eingehen kann, aber das ist von mir aus gesehen einer der schlimmsten Momente in Israels Geschichte. Anstatt, dass es jetzt im 2. Mose Kapitel 20 darum geht, dass jetzt jede Person ein Priester wird, dass jetzt eine heilige Nation, ein besonderes Eigentum, Israel zu einer heiligen Nation, ein besonderem Eigentum gemacht wird, sehen wir, dass eine Zeremonie von einem Partnerbund aufgezeichnet worden ist. Und in der Antike hätte das jeder mitgekriegt. Das wäre offensichtlich gewesen, dass es hier nicht mehr um einen Gnadenbund geht. Wie läuft jetzt so ein Partnerbund ab? Wie läuft so eine Zeremonie ab? Es gibt 2 gleichgestellte Partner, die zusammenkommen, um einen Bund zu schließen. Und gemeinsam wird eine Liste von Regeln erstellt, die beide Parteien einhalten müssen. Und die Liste verkörpert oder enthält in dem Sinne den Bund. Und das ist der Bund, den sie miteinander geschlossen haben und der wird rechtskräftig. Und das passiert auch in der Geschichte mit den 10 Geboten. Ja, die meisten von uns stellen uns die 10 Gebote so vor. Ja, auch, habe sicher mal einen Kinderfilm oder so gesehen, 2 abgerundete Steintafeln, natürlich mit römischen Ziffern, wobei 5 Gebote auf der einen Seite sind und die anderen 5 auf 2 Tafeln. Und das Ding ist, erstens römische Ziffern hat es damals sowieso nicht gegeben. Ich weiß nicht, warum sie die drauf machen. Und abgerundet wären sie auch wahrscheinlich nicht gewesen. Aber die Steintafeln hätten früher eher so ausgesehen. Ja, eine Steintafel und auch eine andere Steintafel, 2 Kopien. 2 Kopien mit den Geboten 1 bis 5 auf einer Seite, auf der Vorderseite und auf der Rückseite wäre 6 bis 10 gewesen. Und beide hätten alle 10 Gebote gehabt. Es ist also eine Kopie, sodass jeder ein Duplikat hat, eine Kopie, die er mitnehmen kann von diesem Bundesabkommen, das gerade geschlossen worden ist. Und beide würden dann diese Kopie nehmen und diese Kopie verkörpert den Bund und nehmen die mit nach Hause. Und es gab auch immer einen Repräsentanten von einer Nation und der kehrte danach zurück. Ich kann es euch zeigen, ich habe ein Bild hier. Also wir haben hier 2 verschiedene Stämme. Wir haben Stamm 1, Stamm 2. Dann haben wir 2 Repräsentanten von diesen Leuten, also von diesen Stämmen, die einen Bund eingehen wollen. Ja? Dann haben wir die 2 Kopien, das sind Duplikate und von denen nimmt jeder eine mit und sie haben diesen Bund geschlossen und die tun sie dann in ihren Tempel zu ihrem Gott und da drinnen haben sie eine Bundeslade, die auch Arche genannt wird. Und Israel war nicht die erste Nation, die eine Bundeslade hatte oder die so eine Arche hatte. Das war damals gang und gäbe, dass jeder einen Ort hatte, einen Tempel, wo eine, so eine Kiste war, wo die ganzen Bundesabkommen mit den Nationen drinnen gewesen wären. Und diese Arche und diese Truhe hat danach dieses Bundesabkommen beinhaltet. Und das Konzept ist jetzt so, wenn Stamm 1 jetzt den Bund mit Stamm 2 bricht, würde der Gott 1 sozusagen den Stamm 1 bestrafen. Für dieses gebrochene Gebot würde Gott, wenn jetzt der Stamm 1 gegen Stamm 2 den Bund bricht, würde ihr Gott, ihr eigener Gott sie bestrafen. Warum? Weil dieses Volk nicht an diesen Gott glaubt. Wir glauben an den richtigen Gott. Und wenn jetzt zum Beispiel du diesen Gott hast, dann sagst du auch vor meinem Gott, dass wenn ich gegen diese Sachen verstoß, dann wird mein eigener Gott mich bestrafen. Und das ist das normale Bundesabkommen zwischen zwei Völkern. Aber jetzt mit Gott sieht es etwas anders aus, weil Gott sich ja selber repräsentiert. Ja? Und dann sieht das Ganze in etwa so aus. Ja, auf der rechten Seite haben wir Gott. Gott hat in dem Sinn kein Volk und auch keinen anderen Gott über sich. Es steht kein anderer Gott über ihn, der ihn zurechtweisen könnte und schauen könnte, dass er sich ja an den Bund hält. Deshalb heißt es auch im Psalm 138, Vers 2, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen Namen. Ja, wenn Gott sein Wort über seinen Namen setzt, ist es genau das. Er hat sein Wort über seinen Namen gesetzt, weil in dem Fall hat er niemand über ihm, der ihm sozusagen, der ihnen versprechen kann, dass er sich auch dran hält. Also hat er sich selbst unter sein Wort gestellt, eben als Versprechen, dass er sein Versprechen halten wird, egal was passiert. Und das Ding ist, Gott hat auch keinen eigenen Tempel, in dem er seine Kopie aufbewahren konnte. Deshalb hat Mose beide Tafeln behalten und zurück in dem Fall in die Stiftshütte gebracht, um sie dort in der Arche des Bundes aufzubewahren. Und dazu musste er auch mal eine Stiftshütte bauen, weil es damals noch keine gab. Und Gott hat ihnen genaue Anweisungen gegeben, wie sie das machen sollen. Und sie haben es ja davor noch nie gemacht. Und sie sind erst aus der Sklaverei herausgekommen. Ja? Das muss man sich auch noch mal vorstellen. Und sie haben auch wirklich noch nie so eine richtige Religion gehabt, außer die ganzen Sachen von den Ägyptern mit Göttern und so weiter. Aber dieser Partnerbund hat etwas gemacht und Gott in eine Situation gebracht, die er eigentlich nie wollte. Und das ist der nächste Punkt. Das ist diese Position. Er ist Partner und Bestrafer. Gott musste in dem Fall die Rolle von Gott 1 und Gott 2 erfüllen. Weil bei dem Volk, wenn wir zurückgehen, er ist ihr Bundespartner. Er ist der Herr. Sie haben einen Bund mit dem Herrn geschlossen, aber er ist auch der Gott von diesem Stamm. Das heißt, wenn Israel gegen diesen Bund verstößt, ist er nicht nur der Bundespartner, gegen den verstoßen worden ist, sondern er ist auch der Gott, der sie zur Rechenschaft ziehen muss und sie für dieses Vergehen bestrafen muss. Und somit ist er in eine Position gekommen, die eigentlich schrecklich war, die er eigentlich nie wollte. Was Gott wollte, ist ein Gnadenbund. Und das kommt immer aus Gottes Herz, wo jeder Zugang zu ihm gehabt hätte, aber Israel hat stattdessen um einen Partnerbund gebeten. Und obwohl Gott natürlich wusste, dass es eine schlechte Idee ist, hat er sich trotzdem entschlossen, das zu machen und stimmte dem zu, sich auf ihr Niveau herabzunehmen und ihren Vorschlag anzunehmen, wegen der Beziehung. Und das erklärt auch, warum Gott dann später auf das Murren der Israeliten ganz anders reagiert hat wie vor Sinai. Da gab es diesen krassen Unterschied jetzt. Und später, da kann ich auch nicht drauf weiter eingehen, wurde das Ganze noch schlimmer, als der Bund erneut wurde mit Josua. wandelte sich das Ganze in den Knechtsbund um. Und so kam sozusagen dieser ganze Zustand. Und dann haben sie auf einen Messias gehofft. Und das ist der nächste Punkt. Gott hat mehrere hunderte Jahre nach der Einführung des alten Bundes mit Mose einen Bund mit David geschlossen. Und dann kam Hoffnung auf einen König, auf einen Erlöser, der kommen sollte und sie befreien sollte, auch unter dem Joch des alten Bundes. Und er sollte einen ganz anderen Bund einleiten und sein Königreich bringen. Und das war dann die Hoffnung, die sie damals hatten. Und Davids Bund, was war das? Was für eine Art von Bund? War auch ein Gnadenbund. Und dann kommen wir weiter in das Neue Testament und wir sehen auch wieder, wie Gott einen weiteren Bund mit seinem Sohn Jesus schließt, an dem wir heute teilnehmen können. Und das ist auch ein Gnadenbund und der unterscheidet sich sehr, sehr stark vom alten Bund. Und wir müssen wissen, dass diese Bündnisse eigenständig sind und sich voneinander unterscheiden und wir dürfen sie nicht miteinander vermischen. Gut, jetzt habe ich sehr viel gesagt, sehr viel Informationen auf euch geladen. Ich gebe euch jetzt 5 Minuten Pause. Ihr könnt aufstehen, euch strecken, den Nachbar auf die Schulter klopfen, irgendwas. Und in 5 Minuten machen wir weiter und dann führe ich euch in den nächsten Teil rein. Genau. Es ist jetzt sehr viel Informationen, ja, ihr tut mir schon fast schon leid, euch so zu überfluten mit Informationen, aber ich habe ja nur eine Session. Ich nutze sie voll aus. So. Alles klar. So, wir haben jetzt sehr viel auch über Altes Testament gehört. Und jetzt ist die Frage, die aufkommt natürlich, wie sieht das Leben im Neuen Bund aus? Was ist mit dem Neuen Bund? Ja. Wobei die erste Frage vielleicht aufkommt, woher habe ich diese krasse Idee, die Bibel so zu interpretieren? Ja. Vieles davon habe ich in meiner Ausbildung, in meiner theologischen Ausbildung gelernt. Welton Academy heißt es. Dr. Jonathan Welton, ja, ist ein Theologe aus Rochester, New York. Der hat diese diese Academy aufgebaut. Mittlerweile ist es ein guter Freund von mir und der lehrt auch sehr viel über diese Sachen. Und das meiste, das ich hier lehre, habe ich von ihm gelernt. Und es gibt ein Buch, das habe ich hier. Das nennt sich Kinship by Covenant. Ja, das kommt von einem Theologen, einem römisch-katholischen Theologen, einem sehr, sehr bekannten und renommierten Bibelwissenschaftler, der sich Scott Hahn nennt. Und der hat in diesem Buch eigentlich mehr oder weniger alles zusammengefasst, was man so über die Bündnisse jemals studiert hat. Und hat es komprimiert, hier reingebracht und redet über diesen ganzen Konzepte, auch archäologisch und hin und her belegt und so weiter. Und er erklärt es eben auch anhand von diesen 5 Hauptbündnissen, die Gott mit der Menschheit geschlossen hat und vor allem, dass es diese Kanons gibt, diese Bündnisse sozusagen umgeben. Und daher kommt dieses Konzept, falls ihr euch wundert und mehr Informationen haben möchtet, das sind 2 gute Quellen. Genau. Aber es hat im Laufe von den Jahren sehr viele Herangehensweisen gegeben, wie Menschen versucht haben, die Bibel richtig auszulegen und zu interpretieren. Und diese Interpretationsansätze wurden zu unseren Filtern. Ja, jeder von uns hat eine gewisse Brille auf, eine gewisse Linse, durch die er die Bibel betrachtet, die sein Verständnis von Gott und Gottes Wort beeinflussen. Und die Wahrheit ist wirklich, dass jeder von uns auch ein gewisses Erbe besitzt von bestimmten Sichtweisen und Überzeugungen über Gott und die Bibel. Und das wären unsere Brillen, die wir aufhaben. Und ich habe dann eine ganze Reihe, die ich in der Schule lehre und wo wir uns so gewisse Filter anschauen, die unser Verständnis, unsere Sichtweise, unsere Perspektive beeinflussen und Das geschieht schon, bevor du dich mit der Bibel auseinandersetzt, bevor du überhaupt die Bibel aufschlägst, um sie zu lesen, gibt es bestimmte Dinge, die dein Bibellesen beeinflussen, auch unterbewusst, die dir gar nicht auffallen würden. Es können Ereignisse in der Geschichte sein, auch kirchengeschichtlich Sachen, die durchkommen, Dinge von unserer Kultur, die kulturell einfach da sind. Es sind vielleicht Dinge, die du in der Gemeinde gelehrt hast von verschiedenen Pastoren oder von deinen Freunden, von christlichen Freunden. Vielleicht sind es deine eigenen Erfahrungen, die diese Sichtweise geprägt haben. Und das sind Dinge, die im Laufe des Lebens sozusagen gelernt hast und die deine Art und Weise beeinflussen, wie du Gott und sein Wort siehst. Und das meiste spielt sich unterbewusst ab. Und es beeinflusst trotzdem unser Bibellesen und bestimmt unsere Perspektive. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn man sich wenigstens mit den hauptsächlichen Filtern auseinandersetzt, die es auch zum Beispiel in der Theologie gibt, um zu wissen, von was bin ich überhaupt beeinflusst. Und zu schauen, stimme ich da überhaupt zu oder gibt es eine bessere Art und Weise, wie man das sehen könnte. Und drei der bekanntesten theologischen Filter, will ich es mal nennen, die unser Leben im Neuen Bund beeinflussen, ja, die möchten wir jetzt schnell anschauen. Und das sind die hier. Ja, das sind Zungenbrecher für Leute, die es nicht kennen. Dispensationalismus. Ja, wir haben das in der Schule immer wieder geübt, dass man es aussprechen kann. Dann gibt es die Bundestheologie und die neue Bundestheologie. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht wissen, was das alles bedeutet. Ich werde darauf eingehen. Ja, ich werde die kurz zusammenfassen. Und ich fange mit dem Dispensationalismus an. Hat jemand schon mal dieses Wort gehört? Es ist ziemlich bekannt in der Theologie. Eine Person, zwei Personen, drei. Drei, okay, das reicht. Mit dem kann man arbeiten. Also Dispensationalisten, was sind das für Leute? Was machen die? Die unterteilen die Bibel in gewisse Heilszeitalter oder Zeitalter der Geschichten. Das heißt, sie nehmen zum Beispiel das Alte Testament, sie sehen das Alte Testament von Mose bis Jesus und sie sagen, das war zum Beispiel das Zeitalter des Gesetzes. Ich muss dazu sagen, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie diese Dispensationalisten die Geschichte der Bibel einteilen. Manche machen 7 verschiedene Zeitalter draus, manche machen nur 2 große draus. Auf jeden Fall ist das Einteilen der Zeitalter ein Merkmal, dass du es mit einem Dispensationalisten zu tun hast. Und ich sage mal, die einfachste Form, die man kennt, ist, wenn man das Alte Testament sagt, Mose bis Jesu, das war das Zeitalter des Gesetzes und das Zeitalter, das am Kreuz beginnt und bis heute beginnt und in unsere Zukunft noch weitergeht, das nennt man das Zeitalter der Gnade. Also haben wir einmal das Gesetz und einmal Zeitalter der Gnade. Und dann gibt es immer wieder die Diskussion zwischen Gesetz und Gnade. Gesetz und Gnade. Wenn ihr jemanden kennt, der viel Augenmerk auf diese Diskussion von Gesetz und Gnade legt, kommt er aus einem dispensationalistischen Hintergrund oder wurde von dem beeinflusst und er weiß es nicht. Genau. Und wenn wir aber in die Bibel reinsehen, wenn wir wirklich ganz ehrlich sind, sehen wir, dass die Diskussion der Bibel eigentlich nicht Gesetz und Gnade ist, sondern Gesetz und Glaube. Das ist sehr interessant. Leider haben wir keine Zeit, um darauf einzugehen. Dann gibt es die Bundestheologie. Ja, was macht die Bundestheologie? Bei der Bundestheologie wird der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Bund mehr oder weniger vernachlässigt. Sie versuchen, beides irgendwie miteinander zu verbinden. Das heißt, der neue Bund ist nicht wirklich ein komplett neuer Bund, sondern es ist eine Erneuerung vom alten, so ein Upgrade. Ja? Es geht uns trotzdem im neuen Bund besser, aber es ist der alte Bund nur viel krasser und viel besser. Aber es ist kein brandneuer Bund, also kein eigenständiger Bund. Und ich glaube, das ist der fatale Fehler, den die Bundestheologie macht, dass es sagt, es gibt keine klare Trennung wirklich zwischen alten und neuen Bund. Aber das Problem ist, wenn wir uns zum Beispiel die Stelle in Hebräer 8 anschauen, Hebräer 8, Vers 8 bis 9, da wird ganz klar gesagt, dass der neue Bund nicht wieder alt ist. Und das ist eines der Probleme, das sich hier stellt. Da heißt es nämlich, denn Gott tadelt sein Volk, als er sagte, es wird ein Tag kommen, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. er wird anders sein als der, den ich damals mit den Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Elberfelder übersetzt es noch, es wird eine andere Art von Bund werden. Das heißt, der neue Bund ist eine komplett neue Art von Bund. Wir haben uns jetzt auch schon die Arten von Bündnissen angeschaut, was es da gibt. Und wir haben festgestellt, es geht um eine andere Art. Eine bekannte Bewegung, die aus dieser Bundestheologie herausgekommen ist und daraus entstanden ist, ist die messianische Bewegung. Die kennt man mittlerweile mehr oder weniger. Das hängt somit mit der Bundestheologie zusammen, weil es da auch wirklich keine klare Trennung gibt zwischen dem alten und neuen Bund. Würde es so eine Trennung geben, könnten sozusagen diese Leute auch nicht zurückgehen und Dinge rausziehen aus dem alten Bund und für uns in Anspruch nehmen. Das heißt, diese Leute würden versuchen, jüdische Feste und Feiertage wieder einzuführen, den Sabbat halten und andere Gesetze vom alten Bund herausziehen und für uns im neuen Bund gültig machen. Aber das Neue Testament sagt ganz klar, dass es eine große Kluft zwischen alten und neuen Bund gibt, dass sie komplett verschieden sind. Und es gibt noch eine weitere Bewegung, die da rausgekommen ist und die da Fuß gefasst hat in der Bundestheologie, und die nennt sich Theonomie. Vielleicht kennt ihr den Begriff nicht, aber ihr kennt die Idee dahinter. Das heißt, dass wir Menschen im neuen Bund, ja, wir versuchen ja das Königreich Gottes zu bauen. Und die Leute, die nach der Theonomie leben, die wollen das auf dieselbe Art und Weise errichten, wie Mose das Gesetz gebracht hat in die Zivilregierung Israels hineingebracht hat. Genauso sollen wir jetzt, weil wir ja das Königreich vorantreiben wollen, sollten wir jetzt auch in das Zivilgesetz des neuen Bundes, das Zivilgesetz für den neuen Bund sozusagen auch in unser Land, in unsere Regierung reinbringen. Das heißt, der Vorschlag ist, wir nehmen alle Gesetze, die wir in der Bibel finden, im 5. Mose und so weiter, und versuchen das Ganze irgendwie in unsere Gesellschaft hineinzubringen. Und wenn das geschieht, wenn Leute nach dem Gesetz leben, nach 5. Mose und so weiter und die ganzen Gesetze, die sich sonst noch in der Bibel verstecken, dann leben wir nach Gottes Willen. Dann liebt die Nation nach Gottes Willen. Und die versuchen das vor allem in die Regierung hineinzubringen. Aber ich glaube nicht, dass die Gesetze im 5. Mose, und das ist meine Überzeugung, ich kann das jetzt nicht hier verteidigen, ich denke nicht, dass es Gottes wahres Herz widerspiegelt. Sondern ich glaube, dass der alte Bund Gottes Herz verdeckt hat und er würde eine Wiedereinführung von diesen Sachen auch in unserer Regierung nicht gut finden. Das ist jetzt meine Meinung, könnt ihr nehmen oder nicht. Was die Bundestheologie noch macht, ist, sie unterteilt das Gesetz. Das ist auch ein Hauptmerkmal von der Bundestheologie, ist, dass das Gesetz in drei Teile aufgeteilt wird. Und vielleicht erkennt ihr es an dem, dass ihr das schon mal gehört habt. Es gibt Zivilgesetze, Zeremonialgesetze und Moralgesetze. Wer hat von dieser Unterteilung schon mal gehört? Ja, mehrere. Ja. Genau, das kommt aus dieser Richtung. Und da wird behauptet, dass die ersten beiden Teile nicht mehr für uns gültig sind, aber das Moralgesetz ist heute noch für uns gültig. Und das Problem ist, damals wurde der alte Bund ja nicht mal so verstanden, weil damals das Gesetz immer eine Einheit geformt hat. Also es ist schwierig, das irgendwie auseinanderzunehmen. Und es war klar, dass wenn eine Person gegen nur einen Teil des Bundes, des Gesetzes verstoßen hat, dass er damit das ganze Gesetz gebrochen hat. Damit wird auch im Neuen Testament argumentiert. Und das Ding ist, da ist die Bibel eigentlich ziemlich klar, aber die Leute halten trotzdem dran fest und versuchen das auf irgendeine Weise zu verteidigen. Aber die Bibel macht es klar, entweder du hältst das Ganze oder du hältst gar nichts davon. Diese zwei sind unvermischbar. Und das ist halt eine Hauptschwachstelle von der Bundestheologie, würde ich sagen. Aber sie hat die Kirche und die Gemeinde sehr, sehr stark beeinflusst. Deshalb gibt es viele Leute, die denken, dass sie wegen 5. Mose kein Tattoo stechen lassen können. Ich habe auch ein Tattoo hier. Und Das Erste, was mir passiert ist, wo ich es gestochen habe, ich habe bei Facebook eine Nachricht bekommen von meinem Onkel und gesagt, aber du weißt schon, dass in der Bibel steht, da, 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 du sollst keine Sachen auf deinem Körper ritzen. 5. Mose, da, da, da. Und dann kommen die Leute her und versuchen, Gesetze aus dem Alten Testament herauszunehmen und zu sagen, hier, das ist noch gültig. Das Problem ist, wenn wir wirklich das ganze Gesetz halten müssten, dann geht es nicht auf. Ja, wir können es nicht auseinandernehmen. Das heißt, haltest du den Sabbat? Isst du Schrimps? Hast du lange Haare? Hast du verschiedene Stoffe an? Da fängt es schon an zu happern. Wir können nicht einfach Gesetze rauspicken und für uns in Anspruch nehmen und die anderen nicht, sondern entweder ihr haltet das Ganze oder ihr haltet es nicht. Und das ist, der Witz ist, das alte Gesetz, das Gesetz des alten Bundes war für uns Heidenchristen sowieso nicht relevant. Ja, wir sind eingepfropft worden, ja, in das Bundesvolk Gottes und haben jetzt Anteil und somit wurde das auch zu unserer Geschichte. Aber es ist Geschichte. Wir haben einen viel besseren Bund mit Jesus, ja, den Gott mit Jesus geschlossen hat. Und da hapert es ein bisschen mit dieser Bundestheologie. Was ist die neue Bundestheologie? Klingt ja mal richtig gut, aber das ist auch nicht das, was ich lehre. Und was ist die neue Bundestheologie? Die neue Bundestheologie sagt, der Jesus ist der neue Mose. Das heißt, er ist gekommen als ein neuer Gesetzgeber. Mose hat das alte Gesetz, den alten Bund errichtet und war sozusagen der Gesetzgeber des alten Bundes und Jesus ist der neue Gesetzgeber im neuen Bund. Und dann haben Theologen der neuen Bundestheologie angefangen, sind durch das ganze Neue Testament durchgegangen und haben alles durchsucht und was es da auch für Regeln gibt und so weiter, die für uns im neuen Bund gültig sind. Und im alten Bund hatten sie damals 613 Gesetze. Und jetzt passt auf, im Neuen Bund wurden 1050 Regeln gefunden, die als Gesetz für uns gültig sind. Wie schön ist das? Aber das ist kein Problem für uns, sagen die neuen Bundestheologen, weil wir dürfen auch nicht die Tatsache übersehen, dass wir im Neuen Bund den Heiligen Geist haben. Ja, und dadurch können wir diese Gesetze ohne Probleme erfüllen. Problem wiederum ist wieder, Hebräer 8, Vers 9 sagt, dass der neue Bund nicht wie der alte ist. Es ist eine andere Art von Bund. Ja? Der neue Bund ist nicht ein Bund, der auf Gesetzen beruht, sondern etwas komplett anderes. Ja? Und dazu sage ich später noch mehr. Aber das hier wären die drei wichtigsten theologischen Ansichten, die es über die Bibel gibt. Und das Ding ist, jede dieser Ansichten hat irgendwie eine Schwachstelle, wo es nicht ganz aufgeht. Und wenn man es mit der Bibel vergleicht, sieht man, irgendwie geht es nicht auf, irgendwie stimmt da was nicht. Deshalb möchte ich heute etwas anderes vorstellen und es nennt sich die bessere Bundestheologie. Ja? Und ich stelle euch ein anderes Konzept vor, wo ich glaube, dass da viel dran ist und ihr dürft es annehmen, ihr müsst es nicht annehmen. Das Coole ist, ihr müsst mir nicht gleich alles glauben. Ja? Ihr dürft die Informationen mit nach Hause nehmen, ihr dürft es selber für euch prüfen. Wenn ihr das nicht macht, dann lasst ihr euch von mir verführen. Ja, ich könnte ja auch irgendein krasser Typ sein, der euch in eine Richtung führen will, aber das bin ich nicht, das kann ich euch sagen. Aber es ist immer gut, dass ihr die Sachen und Dinge, die auch von vorne gesagt werden, immer geprüft werden. Vielleicht liege ich falsch, kann ja sein, wer weiß, ich hoffe nicht. Ja, und ihr dürft auch falsch liegen, wenn ihr was anderes glauben wollt. Genau. Der Name von dem Ganzen beruht auf Hebräer 8, Vers 6. Da heißt es nämlich, jetzt aber hat er einen vortrefflichen Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Wenn ihr den Hebräerbrief irgendwann mal gelesen habt, ich würde euch den vorschlagen, dass ihr den mal von vorne bis hinten durchliest, dann fallen euch krasse Sachen auf. Aber eigentlich geht es immer darum, dass Jesus und der neue Bund einfach besser ist als alles andere. Kurz zusammengefasst. Und dieses theologische System beruht auf 10 grundlegende Überzeugungen. Leider kann ich jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt drauf eingehen. Viele Sachen, da kann ich jetzt nicht Feedback dazu geben. Aber eins ist, Jesu Geburt hat Abrahams Bund erfüllt. Sehr wichtig. Es gibt viele Leute, die glauben, dass Abrahams Bund noch nicht erfüllt ist und wir noch darauf warten. Diese Meinung teile ich nicht. Jesu Tod hat den neuen Bund errichtet. Ich glaube, da sind sich die meisten einig. Der neue Bund ist zwischen dem Vater und dem Sohn. Du hast keinen Bund mit Gott geschlossen. Du kannst aber durch Jesus Anteil haben an dem Bund, den er mit dem Vater geschlossen hat. Wer der Bund wieder zwischen mir und Gott oder zwischen dir und Gott und du wieder einen Partnerbund eingegangen wärst, dann wär's wieder krass geworden, ja? Weil du deine Seite nicht aufrecht erhalten könntest. Und dann hätten wir die gleiche Situation wieder davor. Aber zum Glück hat Jesus diesen Bund geschlossen, vertritt unsere Menschheit in dem Sinn und an seiner Menschheit können wir an diesem Bund teilnehmen, weil er voll Gott und voll Mensch ist. Kann ich auch nicht drauf weiter eingehen. Genau. Jesu Auferstehung und seine Thronbesteigung im Himmel hat Davids Bund erfüllt. Ja, Jesus regiert heute schon. Laut Dispensationalismus leben wir in einem Kirchenzeitalter und warten, bis Jesus wiederkommt und dann erst sein Reich bringt. Aber die Bibel ist, glaube ich, klar, dass es heißt, dass er jetzt schon regiert. Und da würde ich sagen, da würde ich die Dispensationalisten herausfordern in dem Punkt. Genau, dann haben wir den Punkt Nummer 5. Die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus hat den alten Bund endgültig entfernt und Hebräer 8, Vers 13 erfüllt. Ja. Das heißt, auch wo Jesus den neuen Bund eingeführt hat am Kreuz und errichtet hat, sind die ganzen Opfergaben und die ganzen Sachen trotzdem noch weitergelaufen, als wäre nichts passiert. Aber in der himmlischen Welt hat sich alles verändert, in der geistlichen Welt, bis dann 70 nach Christus der alte Bund komplett beseitigt wurde. Es gibt keinen Tempel mehr, die ganzen Dokumente um das levitische Priestertum, die Geschlechtsregister wurden alle verbrannt. Das heißt, heutzutage könnte man nicht mehr das Opfersystem, das levitische Priestertum gar nicht mehr wiederherstellen. Ja? Die Leute, die glauben, dass der dritte Tempel kommen sollte, je nachdem, haben ein Problem, dass sie dieses Priestertum nicht mehr aufstellen können und der alte Bund kann nicht mehr eingeführt werden. Es war das Ende des alten Bundes. Okay, weiter, bevor ich gesteinigt wäre. Zwischen dem Kreuz und 70 nach Christus gab es eine 40-jährige Bundesübergangszeit für die Kirche. Kann ich auch nicht darauf weiter eingehen. Während der Übergangsphase haben beide Bündnisse parallel existiert, ja, bis der alte Bund dann mit 70 nach Christus komplett aufgehört hat. Dann das Ende des Zeitalters der letzten Tage waren im ersten Jahrhundert Hinweise auf die letzten Tage vom alten Bund und das Ende des Zeitalters des alten Bundes. Eschatologie, ja, wenn euch das interessiert, das machen wir gerade in der Schule. Nächstes Mal machen wir das Buch der Offenbarung durch. Die Partner- bzw. Knechtsbünde gelten nicht mehr für uns. Die Feste, die Sabbate, die Zivil-, Zeremonial- und die Moralgesetze wurden beseitigt. Nummer 10, und das ist das Wichtigste, glaube ich, das Gesetz des neuen Bundes ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das sind die Punkte, die dieses theologische System noch ein bisschen besser definieren. Und das ist das Gesamtbild. Und ich glaube, wenn wir das hernehmen und das wirklich verstehen und verstehen lernen, können wir die Bibel auch richtig gut verstehen und dann macht die Bibel für uns auch Sinn. Auf eine Sache möchte ich eingehen und das ist Punkt Nummer 10. Weil ich glaube, das ist der Höhepunkt, worum es hier eigentlich geht. Ja, und das ist das Gesetz der Liebe. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern im Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Er gibt uns ein neues Gebot, ein neues Gesetz. Und wenn wir diesen Befehl zur Liebe richtig verstehen wollen, müssen wir uns auch noch zwei andere Parteien anschauen, die es während dem ersten Jahrhundert gab. Das sind die Judaisierer und die Antinomisten. Judaisierer, wer hat schon mal davon gehört? Judaisierer, die Beschneidungspartei, wird es auch genannt in der Bibel. Die Beschneidung, okay. Und die Antinomisten, ja. Was sind das für Leute? So schreibt man das. Die Judaisierer sind wie die Bundestheologen im ersten Jahrhundert nur. die haben auch versucht, den alten Bund irgendwie wieder in den neuen Bund hereinzuziehen und sagen, das ist noch gültig, Beschneidung ist noch gültig, hier die Gesetze da sind noch gültig, die ganzen Essensregeln, das ist noch gültig, das müssen wir alles noch einhalten und auch die neuen Heidenchristen, die dazukommen, müssen sich beschneiden lassen. Und Paulus ist in dem Sinn auch im gesamten Galaterbrief hat sehr stark gegen die Leute reagiert und die Irrtümer der Judaisierer aufgedeckt und gegen sie geschrieben und er bekämpfte sie und hatte sie als falsche Lehre oder Lehrer dargestellt, egal wo er hingegangen ist. Also Paulus war da richtig krass dagegen. Deswegen nehmt euch in Acht von der Bundestheologie. Und das Zweite ist genau das Gegenteil von den Judaisierern. Das sind die Antinomisten. Die haben gesagt, für uns gibt es gar kein Gesetz mehr. Ja, Anti bedeutet gegen, Nomos bedeutet Gesetz. Sie waren buchstäblich gegen alle Gesetze, die es gibt und sagen, nein, wir haben komplette Freiheit, wir haben Gnade. Und das bedeutet, egal wie viel wir sündigen, es ist egal, weil wir Gnade haben. Und gegen diese Sichtweise ist auch Paulus auch nochmal richtig krass vorgegangen, vor allem im Römerbrief. Und das sind zwei Sichtweisen, die damals schon in der Kirche ziemlich stark aufgekommen sind. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir diese zwei Extreme. Ja, die einen sagen, wir haben noch irgendwie viele Gesetze, die wir einhalten müssen aus dem alten Bund. Und die anderen sagen, nein, nein, im neuen Bund haben wir keine Gesetze mehr. Wir haben die Gnade. Und alles ist erlaubt und wir dürfen machen, was wir wollen. Wo ist jetzt die bessere Bundestheologie bei diesem Punkt? Bei welchem Extrem? Ist es in der Mitte? Wer glaubt, dass es in der Mitte ist? Wer glaubt, dass es bei den vielen Gesetzen ist? Wer glaubt, dass es nur bei der Gnade ist und wir haben gar kein Gesetz mehr? Irgendwie scheint es da nicht in diesen Strahl zu passen. Es ist kein Mittelweg und hat mit beiden gar nichts zu tun. Die Position ist eine ganz, ganz andere, die eingenommen wird von dieser besseren Bundestheologie, nämlich das Gesetz Christi. Ja. Und die bessere Bundestheologie würde mit keinem von den beiden übereinstimmen. Ja, es ist nicht das alte Gesetz des alten Bundes, das für uns gilt, aber es ist auch keine Ablehnung von Gesetz in dem Sinne. Es ist ein völlig separates Ideal und es nennt sich das Gesetz Christi. Und das Gesetz Christi ist sozusagen das umfangreiche Gesetz der Liebe. Und das kann verschiedene sozusagen Erscheinungsformen haben und es werden auch viele Dinge im Neuen Testament genannt. Wir können zum Beispiel sagen, dass das Gesetz Christi auch das Gesetz des Geistes ist. Ja? Es ist kein niedergeschriebenes Regelwerk, sondern es ist das Gesetz des Geistes, wo Dinge auf unser Herz geschrieben worden sind. Das finden wir im 2. Korinther 3, Vers 6. Dann kann es auch das Gesetz der Freiheit genannt werden, wie es im Römer Kapitel 7, Vers 6 genannt wird. Und im 2. Petrus 2, Vers 21 wird es auch das heilige Gebot genannt. Was ist dieses Gesetz? Ich habe es vorher schon mal vorgelesen. Im Johannes 13, Vers 34 bis 35 finden wir das. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern und hat eben gesagt, ein neues Gesetz gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Gesetz, das uns Jesus gegeben hat. Interessanterweise, wenn wir das mit auch dem alten Bund vergleichen, ja, sehen wir, da heißt es, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, nein, nein, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Der Standard ist höher für uns im neuen Bund. Ja. Er kennt vielleicht die Geschichte, wo die Schriftgelehrten zu Jesus gekommen sind und sagen, was für ein Gesetz ist das Größte? Ja? Kennt ihr die Bibelstelle? Und dann sagt er, okay, aus dem Gesetz Mose sage ich euch jetzt, was das Größte ist. Ja? Und dann sagt er ihnen, liebt euren Nächsten und so weiter. Und er gibt ihnen einen Kontext, aber er fasst in dem Sinn nur das alte Gesetz zusammen. Er sagt nicht, okay, und das ist jetzt gültig für euch alle. Sondern er sagt, nein, nein, Leute, ich gebe euch ein neues Gesetz, Es hat einen neuen Standard. Es hat mit Liebe zu tun. Aber es ist nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was ist, wenn du dich selbst gar nicht liebst? Musst du dann andere nicht lieben? Was ist, wenn du einen schlechten Tag hast? Hast du dann auch einen schlechten Tag wegen mir? Nein, das Gesetz der Liebe ist so, dass wir einander lieben sollen, so wie Jesus uns geliebt hat. Und nach dem Gebot sollten wir leben, nach dem Geist und nicht nach dem Buchstaben. Und stellt sich dann auch die Frage, was ist die frohe Botschaft, was ist das Evangelium des neuen Bundes? Und darauf möchte ich jetzt zum Schluss eingehen, weil das Evangelium des neuen Bundes auch nochmal anders aussehen kann. Ja, der neue Bund ist eigentlich auch das Evangelium des Königreichs. Es hat damit sehr, ist damit sehr eng verbunden. Von mir aus gesehen ist es das Gleiche. Das Evangelium vom neuen Bund ist das, die gute Nachricht von Abrahams Glaube. Ja. Dem wurde nämlich ein Same versprochen und in Christus, in Jesus wurde das erfüllt. Der neue Bund erfüllt beides. Er erfüllt das Königreich, das David versprochen ist. Der König, der David versprochen wurde, und es erfüllt den Samen, der Abraham versprochen wurde. Das ist die frohe Botschaft von diesem neuen Bund. Das alles damit zu tun hat. Das Problem ist nur, dass die Kirche die Botschaft des neuen Bundes aus den Augen verloren hat, im Überwiegenden. Und über die Jahre wurde die Bibel sozusagen zu einem Ding, wo auf einmal das Ganze als Gottes Wort dargestellt worden ist. Das heißt, die Bibel ist Gottes Wort, aber auf einmal hat es geheißen, alles, was da drin steht, ist für dich jetzt gültig und das musst du als Gottes Wort annehmen. Und das ist für jeden gültig, egal wie und wann und wo er gelebt hat. Aber das Problem ist, wenn du das so behandelst und keine Unterschiede siehst zwischen den verschiedenen Bündnissen, dann kommst du auch nicht in die ganze Fülle, die Jesus für dich bereithält. Weil sogar Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, steht auch in der Bibel, was die Leute damals gehört haben vom alten Bund. Aber ich sage euch, was heißt dann, das, was wir gehört haben, das, was im alten Bund der Fall war, das Gesetz, das wir gehört haben, ist es für uns noch gültig? Nein, ich sage euch, er gibt uns einen neuen Standard und der Standard ist, alle Dinge, die Jesus so gesagt hat, können wir durch das Gesetz der Liebe erfüllen. Ja? Du wirst automatisch die 10 Gebote erfüllen, weil du liebst. Ja? Und du liebst so Leute, du liebst Leute, wie Jesus sie geliebt hat. Du wirst automatisch dann niemanden töten, du wirst nicht lügen und so weiter. Das Problem ist nur, wenn wir die 10 Gebote auf uns anwenden, führt uns das wieder in die Sklaverei, wovon Jesus uns befreit hat. Und das ist vielleicht krass zu sagen, aber die 10 Gebote sind nicht mehr gültig für euch. 5. Mose ist nicht mehr gültig für euch. Ja, wir leben nach dem Geist und nicht nach einem Regelwerk. Und das Gesetz des Geistes und der Liebe ist die Liebe selbst. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht miteinander vermischen. Also es gibt Teile in der Bibel, die wir nicht einfach so auf uns anwenden können. Das Ding ist, wir können davon lernen. Und das schreibt Paulus auch im 1. Korinther 10, Vers 11. All dies aber wieder vor jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also können wir von diesem Vorbild lernen, aber das Gesetz des alten Bundes beziehungsweise ihr Leben und ihre Situation im alten Bund bezieht sich nicht auf uns und unsere Situation im neuen Bund. Die Bibel ist kein Buch mit einer allgemeingültigen Aussage, wo das ganze Buch dem Willen Gottes entspricht. Wenn wir die Bibel so behandeln, dann sind wir eigentlich ganz, ganz weit von der Wahrheit entfernt, die uns Gott durch die Bibel vermitteln will. Es zeigt uns einen neuen Bund und im Neuen Testament erfahren wir, wie dieser neue Bund aussieht und Jesus lebt in uns vor. Und wenn ihr fragt, okay, das Gesetz der Liebe ist sozusagen das einzige Gesetz, das für uns gültig ist, wie sieht Liebe aus? Wer definiert Liebe? Gott sandte seinen Sohn und dann in ihm erkennen wir wie er geliebt hat. Deswegen lieben wir Leute, wie er geliebt hat. An ihm erkennen wir das. Und das Coole ist, wir haben auch heute noch eine lebendige Beziehung mit ihm. Ja? Er ist ja auferstanden und er spricht zu uns. Und wir lassen uns vom Geist Gottes leiten und er hat die Gesetze oder das Gesetz in dem Sinn auf unser Herz geschrieben. Damals hatten sie die Beschneidung im Fleisch. Wir sind jetzt im Herzen beschnitten. Das sind die Unterschiede, die wir hier sehen. Und ich glaube auch, dass viele Leute das Evangelium ablehnen, weil die Botschaft, die von der Gemeinde gekommen ist, eine Mischung aus Alten und Neuem Bund ist. Und das können die meisten nicht verdauen. Ich würde es auch nicht verdauen können. Das Ding ist, wir müssen zurückkehren zu einer reinen, unverdünnten Botschaft vom neuen Bund. Und das wird auch in Bekehrungen einen rasanten Anstieg geben, weil Gott so repräsentiert wird, wie er wirklich ist. Weil niemand hat Gott zuvor gesehen, sagt die Bibel, ja, bis jetzt, bis wir im neuen Bund gekommen sind, im Neuen Testament angelangt sind. Das heißt, Mose hat ja Gott gesehen, oder? Es gibt noch mehrere Leute, die im Alten Testament Gott gesehen haben. Aber es wird gesagt, noch niemand hat Gott gesehen, aber er ist offenbar geworden im Sohn. Ja? Und im Hebräerbrief fängt es so an, dass der Sohn, Jesus, der Abdruck Gottes ist von seiner Natur. Und an ihm erkennen wir, wer der Vater wirklich ist. Wenn sich der Vater, Gott, von dem Sohn unterscheidet, dann musst du deine Theologie noch ein bisschen korrigieren. Ja? Das heißt, der Gott des Alten Testaments ist dasselbe Gott des Neuen Testaments. Und wenn es da einen Unterschied in deinem Denken gibt, ja, durch auch Sachen, die im Alten Testament drinstehen, die nicht so nice sind, es gibt brutale Geschichten, ist es aber immer noch so, dass da eine Decke drauf war und wir Gott noch nicht erkennen konnten, bevor Jesus gekommen ist. Und nur durch Christus wird diese Decke weggenommen. Ja, und wir sehen, wer Gott wirklich ist. Genau. Und jetzt bin ich auch irgendwo anders gelandet, wo ich sein wollte. Ja, und Paulus, der ist wirklich ganz, ganz leidenschaftlich dagegen vorgegangen, dass Leute diese Botschaft des Evangeliums verwässern und vermischen. Ja, und insbesondere kämpft er gegen diese Judaisierer, die versuchen, Leute wieder in den alten Bund hineinzuziehen. Das Ding ist, Gott hat uns... Jesus hat durch diesen Bund uns ein leichtes Joch gegeben. Er hat uns ein Leben im Geist ermöglicht, eine Realität, auf die alle anderen Leute im alten Bund gewartet haben. Und dann argumentiert auch Paulus so, wie in alles in der Welt willst du da zu dem Alten zurückgehen? Ja? Du hast sowas viel Besseres. Er hat dich gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Wieso willst du zu dem Alten zurückkehren, von dem du befreit worden bist, aus dem Joch der Sklaverei? Und das Problem ist, dass diese Vermischung sehr viel von uns auch selber betrifft, wo wir Dinge rausziehen aus dem alten Bund, die überhaupt nichts mehr mit uns zu tun haben. Ja. Und da muss sich das Denken auch von der Gemeinde verändern und wir müssen den neuen Bund wieder erkennen, für was er steht. Und ich glaube, es findet gerade so eine Reformation statt, wo wir mit dieser alten Denkweise konfrontiert werden, die gemäß des alten Bundes ist und ich glaube, Gott schafft gerade so eine Neuorientierung in unsere Gedanken, damit wir den neuen Bund besser verstehen, damit wir Gottes Herz dahinter besser verstehen und ihn besser kennenlernen. Ja, dadurch wird sehr viel gemacht. Dadurch wird Angst beseitigt. Ja, Endzeitparanoia. Ja, Thema Endzeit ist krass. Gesetzlichkeit nimmt ab. Ungleichheit der Geschlechter hat keinen Platz mehr im neuen Bund. Rassismus ebenso wenig. Und alle Bereiche, wo ein Mangel noch herrscht, wird beseitigt werden. Und wir können in der Fülle, die Jesus für uns vorbereitet hat, leben, wenn wir erkennen, was Gott wirklich durch diesen neuen Bund für uns gemacht hat. Und das ist, glaube ich, die Richtung, in die Kirche allgemein unterwegs ist. Und das ist, was der Heilige Geist gerade tun möchte. Weil darin steckt Gottes wahres Herz, das er uns offenbaren möchte. Und ja, ich bin am Ende angekommen, ich habe es geschafft. Ja. Das war es von mir. Ich weiß nicht, habe ich noch Zeit für Fragen? Schon? Okay, dann machen wir jetzt Fragen. Aber danke schon mal. Wer hat eine brennende Frage? Oh, ich war so gut. Er versteht alles. Wie bitte? Pfingsten kommt, ja, genau. Da wird alles leicht, ja, wenn man dem Heiligen Geist freien Lauf lässt und auf ihn wartet und ihn empfängt, ist immer alles leichter. Ja, wenn du ein Problem hast, wenn du irgendwas in deinem Leben konfrontierst, wo du sagst, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich weiter soll, oder ich habe so einen Zorn auf diese Person, ich könnte sie irgendwie, ja, du sprichst nicht so coole Dinge aus, nimm dir 2 Minuten mit dem Heiligen Geist allein, das reicht schon. Ja, und richte dich auf Gott aus und gib ihm die Dinge ab und schau, was passiert. Wie denkst du dann über deine Situation? Es verändert alles. Ja, es braucht nicht mal viel Zeit. Aber jeden Moment, den du mit dem Heiligen Geist verbringst, verändert dich. Und ja, wir haben das Privileg, dass wir das jeden Tag machen können, dass wir nicht zu irgendeinem Tempel hinlaufen können, sondern wir können einfach so machen. Wir haben den Tempel hier. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Früher mussten die Leute, die auch nicht in Israel wohnten, ewig lang zum Tempel hinpilgern, um mehr oder weniger in der Nähe von Gottes Gegenwart zu sein. Aber wir haben Gottes Gegenwart jeden Tag 24 Stunden mit uns. Wir haben einen perfekten Draht zu Gott. Er spricht zu uns. Und das ist auch ein Privileg, das wir im neuen Bund haben, das es im alten Bund noch nicht so gegeben hat. Nächste Frage. Kann auch eine persönliche Frage sein oder irgendwas, das nichts mit damit zu tun hat. Bitte.
Ja, das betrifft diese Gesetze vom alten Bund, das eigentlich in den meisten Gemeinden gelehrt wird. Jetzt würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst, und zwar ist es der Zehnte.
Ich möchte hier nicht geköpft werden, deswegen. Ja, es ist ein kontroverses Thema. Ich kann dir meine persönliche Meinung sagen, ja. Und ich kann es in der kurzen Zeit nicht verteidigen. Okay, wie mache ich das, dass ich hier noch lebend rauskomme? So, also.
Ich kann es beantworten.
Ich weiß nicht, ob du meine Meinung kennst.
Es war.
Bitte.
Es war vom mosaischen Gesetz.
Das stimmt.
Es war Abraham. Ja. Und das hat mit dem Gesetz nichts zu tun, genau. Sondern es ist vom mosaischen Gesetz hat Abraham Melchisedek den Zehnten von allem gebracht.
Ja.
Wird im Hebräer dann auch nochmal bestätigt.
Genau, das stimmt.
Also von dem her hat es mit dem Gesetz nichts zu tun. Genauso auch mit dem Sabbat war auch vor dem mosaischen Gesetz, wurde zwar im mosaischen Gesetz mit aufgenommen, ist aber kein. Ist etwas, wo Gott segnet. Ja, aber nicht, weil wir unter dem Gesetz stehen, sondern weil es für uns das Beste ist und weil Gott das segnet, was er gesagt hat. Also ja. Hebräer und eben 1. Mose, was weiß ich, 14 oder 13 oder so, ja. Steht es mit Melchisedek.
Ja, das stimmt. Melchisedek kommt auf die Bühne und dann sehen wir Abraham, der ihm den Zehnten gibt. Das ist der erste Zehnte, der da vorkommt in der Bibel. Und danach wird der Zehnte sozusagen auch ins Gesetz wieder aufgenommen. Und im Gesetz gibt es 3 verschiedene Zehnten, ja, eigentlich 30%. Und dann war es auch sozusagen, wie für uns heute die Steuer ist, war ein Teil von dem Zehnten und so weiter und so fort. Ich möchte hier kein theologisches Battle betreiben, aber ich habe eine andere Meinung dazu. Ich denke nicht, dass der Zehnte für uns gültig ist. Ich sage mal so, Abraham hat auch aus seiner Kriegsbeute den Zehnten gegeben. Also wenn ich mal Kriegsbeute habe, gebe ich auch den Zehnten aus meiner Kriegsbeute. Aber es ist ein sehr umstrittenes Thema und das Ding ist, wenn ich in einer Gemeinde bin, wo der Zehnte geehrt wird, dann ehre ich das auch und man sollte, auch wenn man anderer Meinung ist mit diesem Thema, auch gut umgehen. Und ich könnte jetzt noch mehrere Stellen zitieren, aber ich will jetzt nicht irgendwie ein theologisches Battle haben. Aber meine Meinung ist, dass Gott Großzügigkeit liebt. Ja, das geht über den Zehnten hinaus. Das war der Anfang. Ja, ich glaube, auch im Gesetz und mit dem Gesetz wollte er die Israeliten auch die Großzügigkeit lehren. Und er wollte auch, dass die Leute sich zum Beispiel um die Schwachen kümmern, um die Witwen und Waisen und so weiter. Für die war auch ein Teil von diesen Zehnten in dem Sinn im Alten Testament. Und aber im Neuen Testament ist es kein Pflichtgesetz, das für uns in dem Sinn angewandt wird. Man sieht es auch nicht in der neutestamentlichen Kirche, dass es betrieben worden ist. Es ist erst später in der Geschichte wieder hereingekommen und aufgegriffen worden. Glaube ich, dass wenn Leute den Zehnten geben, dass sie gesegnet werden? Ich glaube schon, dass du Großzügigkeit, ich glaube, das ist wie ein Naturgesetz. Ja? Wenn du Großzügigkeit säst, wirst du auch ernten. Das ist das Prinzip der Saat, von so Saat und Ernte, das es heute auch noch gibt. Was ist, wenn du 20% gibst, wirst du dann ernten? Ja, wirst du auch ernten. Ja? Aber das Problem ist, wenn man jetzt das aus der Perspektive des Alten Bundes betrachtet, ist, wenn du den Zehnten nicht gibst, dann wird ein Fluch auf dich warten und du wirst verflucht werden. Ich glaube nicht, dass wir einen neuen Bund haben, der auf diesen Konditionen beruht, und ich glaube nicht, dass du, wenn du den Zehnten nicht gibst, nicht gesegnet wirst. Ja? Ich glaube, das hat mit diesem Prinzip von Saat und Ernte zu tun. Wie viel du säst in das Königreich Gottes, die Ausrichtung von dir selbst, ist das Wichtige. Und Gott gehört sowieso dein ganzes Geld. Als du Christ geworden bist, hast du ihn nicht nur zu deinem Erretter, sondern auch zu deinem Herrn gemacht über dir. Also in dem Sinn hat Gott dein Geld eh schon. Ja, und er kann es verwenden. Und ich bin pro, dass wir Leute segnen mit Geld und dass wir unser Geld in die Gemeinde investieren, die uns geistlich ernährt. Aber ich glaube, der Zehnte war nur ein Anfang und erzählt in dem Sinn nicht mehr von uns als Gesetz, sondern es geht weit drüber hinaus. Gott möchte, dass wir großzügig sind. Er möchte das, was er uns aufs Herzen legt, dass wir das geben. Ja? Manchmal sind es 5 Euro, manchmal sind es 5.000 Euro. Gott navigiert das Ganze, ja? Aber er möchte, dass wir, Gott geht es immer ums Herz, egal was es ist. Ja? Wir Menschen kommen dann immer wieder zu diesem Punkt, wo wir Gesetze dann erstellen wollen, um sozusagen sicher zu gehen, dass es so und so abläuft. Aber ich glaube, Gott geht es in erster Linie immer ums Herz, um deine Ausrichtung. Wie bist du ausgerichtet? Bist du, ja, ich zahle jetzt halt meinen Zehnten, weil ich muss, ja, und mehr gebe ich überhaupt nicht und so, wenn ich eh schon wenig Geld habe und so. Ja, wenn das deine Einstellung ist, dann solltest du überlegen, diese Einstellung zu ändern. Es geht Gott um dein Herz, um Großzügigkeit. Was Gott, ich kann es kurz sagen, das ist so eine Sache, wo ich gerade mit Gott drinnen bin. Er hat gesagt, jede 10 Euro, Michael, die du kriegst, oder auch wenn du Geld ausgibst und jemand dir 10 Euro wechselt, die bitte verschenk und nimm sie nicht für dich in Anspruch. Ich möchte dich in Großzügigkeit lehren. Und jetzt habe ich immer 10 Euro in meinem Geldbeutel und gehe rum und dann schaue ich, wem ich mal sozusagen, wenn ich im Restaurant bin, 10 Euro als Trinkgeld gebe oder wenn ich Haare schneiden gehe oder so, dann kostet mich das vielleicht 15 Euro oder so, aber ich gebe 10 Euro Trinkgeld. Ja, und das schon mal die Augen allein, für das lohnt sich's. Ja, wenn ein Haarschnitt doppelt so viel gegeben wird. Und somit lehrt mich Gott gerade in Großzügigkeit und ich segne Leute und Leute fragen, hey, warum gibst du so viel Geld? Normalerweise geben Leute ja nur 2-3 Euro Trinkgeld und du gibst mir gerade 10 und so. Und dann erkläre ich, ja, dann kann ich Zeugnis über Gott ablegen und wie Gott gerade in meinem Leben wirkt. Ja, Gott geht es um dein Herz und um Großzügigkeit. Genau. Aber es gibt andere Meinungen und ich respektiere das. Halleluja. Noch eine Frage, ja?
Ich hatte eine kurze Frage, und zwar im Neuen Testament steht, dass Frauen nicht lehren sollen. Sagen manche, das gilt, hat nur für die Zeit damals gegolten, gilt es jetzt noch? Wie schaut es aus?
Die nächste Frage, wo ich... Er stellt mir einfach so harten Fragen. Also Kiste von Steinen gibt es da hinten. Wie beantworte ich das jetzt so kurz wie möglich? Okay, ich sage, dass Frauen heute lehren dürfen, ja, ist meine Antwort. Ja. Wie ich das belege, ganz einfach, es gibt viele Geschichten in der Bibel. Das Ding ist, die Bibel selbst und wie Jesus allein mit Frauen umgegangen ist, ist ja extrem pro Frauen, ja, in der damaligen Kultur. Und das war auch das Merkmal in der damaligen Kirche, war das Merkmal, dass die Leute, die Christen, die ganzen Frauen aufgenommen haben und die hatten dann eine Freiheit in dieser Gemeinschaft, die sie vorher noch nie hatten. Ja, es war sehr attraktiv für die Frau, weil die Frau in dem Sinn gestärkt wurde. Und es gibt, glaube ich, im Neuen Testament so drei Problemstellen, ja, im Thessalonicher und so weiter, wo es dann heißt, Frauen müssen Kopftuch tragen, Frauen müssen schweigen und die ganzen Stellen. Und ich glaube, da ist es wichtig, ohne jetzt da tief reinzugehen, dass wir den kulturellen Hintergrund davon kennen, ja, wie die Situation damals war, auch geschichtlich. Es hat mit dem Kontext natürlich zu tun, mit dem historischen Kontext, wie das damals in der Gemeinde war. Und ich glaube, es ist nicht anwendbar auf uns in dem Sinn. Und ich kann das jetzt in dieser kurzen Zeit nicht in dem Sinn verteidigen oder irgendwie euch noch genauer darlegen. Aber ich werde nächste Woche am Mittwoch darüber reden. Ja, das hatte ich echt das Gespräch. Wenn es euch interessiert, kommt doch am Mittwoch in die Schule und ich werde darüber lernen, über Frauen im Dienst. Ja. Die Antwort wisst ihr ja, ich bin pro Frauen im Dienst und ich glaube, das ist einfach so doof, dass das so viel Mist gelehrt wurde in die Richtung. Aber Frauen dürfen predigen, sie dürfen lehren und ich sehe da kein Problem. Und ich kann es biblisch sozusagen auch beweisen, aber nicht in dieser kurzen Zeit. Bitte. Ich schaue gerade nach.
Der Jean-Christophe würde da noch was hinzufügen.
Ja, bitte.
Okay. Vielleicht bloß ein Satz. Also wenn im Alten Testament eine Frau ein ganzes Land regieren durfte und im Neuen Bund eine Frau nicht mal einen Hauskreis lehren darf, dann ist es irgendwie auch ein bisschen komisch.
Na, dann soll der Neue Bund auch der bessere Bund sein, oder?
Ja.
einen Moment. Ja, genau, von 9 bis 10.15 Uhr, ja, Mittwoch, 23. 9 bis 10.15 Uhr. Ich habe noch nichts vorbereitet, das mache ich alles noch, aber bis da bin ich fit. Gibt es noch eine Frage?
Nur Anmerkung, also der Konrad Max Gille, der hat auch eine ganze Lehrserie über das, Frauen, also ob Frauen lehren dürfen, ja. Das sind so Brot- und Wein-Videos, das ist auch sehr aufschlussreich. Mhm. Und meine Frage wäre jetzt, was ist Judaismus? Wie bitte? Judaismus.
Judaismus.
Genau.
Ja, Judaismus, ja, das sind die Leute, die damals versucht haben, eben wieder diese Leute, das sind Christen gewesen, ja, die versucht haben, die, vor allem die Heidenchristen zu judaisieren, sozusagen wieder unter das Alte, oder nicht wieder in dem Sinn, sondern die neuen Christen, die dazugekommen sind, die haben gesagt, ja okay, ihr seid jetzt dabei und ihr seid jetzt Teil von dieser coolen Gemeinschaft, von dem in dem Sinn neuen Israel, ja, ihr seid eingepfropft worden, aber jetzt müssen wir schauen, wie gehen wir damit um. Und die haben dann gesagt, diese Leute sind hauptsächlich von Israel aus geschwärmt und sind auch zu den verschiedenen Gemeinden gegangen und haben versucht, die Leute wieder zum Punkt zu bringen, wo sie sagen, die Beschneidung zählt noch für euch. Ihr müsst euch alle beschneiden lassen. Ja. Und auch die ganzen Essensgesetze und so weiter, die müsst ihr auch halten, die sind für euch auch noch gültig. Und die haben versucht, Dinge aus dem Alten Bund herauszunehmen, um sie für die Leute wieder sozusagen relevant zu machen, und dagegen ist Paulus sehr stark vorgegangen. Ja, er hat auch an einer Stelle gesagt, ihr könnt euch ja den ganzen abschneiden. Also er war nicht ein Fan von dieser Gruppe und er hat es als eine Irrlehre gesehen, die er bekämpft hat, und in den meisten Briefen, die er geschrieben hat, gibt es 2-3 Sätze, die an diese Gruppe gerichtet sind, vor allem im Galaterbrief. Genau.
Ja, da gibt es eben auf der Universität einen Studiengang, ein Studienlehrgang, und weißt du, um was es da genau geht, oder? Weil mich interessiert...
Bei was?
Judaismus heißt das Studienfach auf der staatlichen Universität.
Keine Ahnung, was okay. Da gelehrt wird. Aber es wird auf die Sachen eingehen, ja. Eben diese, das war sozusagen, es gab auch die gnostische Lehre und diese Judaisierer und alles. Das sind halt so Irrlehren, die gleich ganz früh aufgetaucht sind und die durch die Bibel, durch die Briefe der Apostel schon so angefochten worden sind und die auch im ersten Jahrhundert auch von anderen Kirchenvätern dann noch weiter sozusagen als Irrlehrer dargestellt worden sind, weil das eine gefährliche Sache war, weil das alles, was Jesus getan hat, wird in dem Sinne nicht alles wahrgenommen. Du kannst nicht, du bist im neuen Bund, dir geht's gut und du hast alle Segnungen, die du hast. Das Problem ist auch, um das klarzustellen, wenn du im alten Bund warst, ja, da hat es auch mit Erlösung in dem Sinne nichts zu tun. Ja. Das heißt, wenn du die ganzen Regeln im alten Bund befolgt hast damals, dann hast du was erlangt? Segen. Segen in diesem Leben. Ja. Und wenn du es nicht befolgst, dann erlangst du Fluch. Dann geht es dir schlecht. Und das ist auf einem Bund auf Segen und Fluch aufgebaut. Der neue Bund hingegen ist ein Bund, der auf Segnungen aufgebaut worden ist, wo Gott uns alle Segnungen schon zur Verfügung gestellt hat. Und da argumentiert Paulus, wie willst du von diesem neuen Bund, was willst du denn überhaupt noch in den alten Bund zurückkehren? Es hat noch eine andere Sache, warum das sehr gefährlich war. Und zwar hat es dann mit Eschatologie zu tun, aber auch mit der Zerstörung Jerusalems. Wenn die da zurückgegangen wären und in den Synagogen und bei dem Tempel geblieben wären und sich da wieder involviert hätten, wären sie auch mit dabei gewesen, wenn der Tempel zerstört worden ist. Ja, und historisch gesehen ist kein einziger Christ bei der Zerstörung Jerusalems ums Leben gekommen, weil sie eine Offenbarung hatten und rechtzeitig geflüchtet sind. Das ist nochmal eine andere krasse Geschichte. Ja.
Also wo würdest du dann messianische Juden einordnen? Weil die wollen ja auch die Gesetze vom Alten Testament halten. Sind die dann auch Judaisten oder?
Nee, das habe ich so ein bisschen, die messianische Bewegung kommt eben aus dieser Bundestheologie ein bisschen heraus. Und die Bundestheologie sagt eben, dass wir, dass der neue Bund nur eine Verbesserung vom alten Bund ist. Ja, da wird nicht diese klare Trennlinie gegeben, dass es zwei eigenständige Bündnisse sind. Das heißt, es wird nicht gesagt, hier ist der alte Bund und der hat nichts mit dem neuen Bund zu tun, in dem Sinn. Ja, das ist ein eigenes Gesetz. Die Juden betroffen selber, aber die Heiden waren ja noch nie unter dem alten Bund. Ja, und da waren eben auch diese Judaisierer, die versucht haben, die Heiden unter den alten Bund zu ziehen, obwohl jetzt die Realität der neue Bund war. Und bei der Bundestheologie ist es so, und auch bei den messianischen Juden ist es so, die sagen dann, dass du mehr Segen erlangst, natürlich, wenn du jetzt, den Sabbat hältst, wenn du die Feste wieder feierst und die ganzen Sachen. Aber die ganzen Feste und Dinge sind alles Sachen, die auf die Realität, also so wie Schatten gewesen, die auf die Realität hingewiesen haben, nämlich Jesus. Genau.
Okay. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob das blöd ist, aber wenn jetzt das neue Gesetz ist, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, und was ist, wenn du das brichst? Was ist dann?
Was passiert, wenn du das Gesetz brichst und nicht in der Liebe wandelst? Ja? Punktabzug, ja, kriegst wahrscheinlich ein nicht so tolles Auto im Himmel. Was ist, wenn du gegen das Gesetz vorstößt? Ja, das Ding ist, der neue Bund ist ein Bund der Vergebung. Ja? Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er eine Realität erschaffen, wo er gesagt hat, ich vergebe euch allen für alle Fehler, die ihr gemacht habt. Und ich liebe euch. Und wir können in den Bund, weil dieser Bund nicht auf Segen und Fluch aufgebaut worden ist, wirst du auch nicht verflucht und bestraft, wenn du gegen dieses Gesetz wenn du dieses Gesetz der Liebe brichst. Ja? Aber deine Ausrichtung ist ja so zu werden wie Jesus, und deine Ausrichtung ist die Liebe mit ihm. Und es ist ja auch immer wieder das Ding, bleibt in Christus. Ja? Nehmt Christus als Vorbild, und dann auch hat Paulus gesagt, nehmt mich als Vorbild, wie ich in Christus laufe, und dann wirst du hochgezogen und du wirst motiviert, dieses Gesetz der Liebe einzuhalten, und weil das führt dich dann in wahre Freiheit hinein und auch in den Umgang miteinander und so weiter. Und das Ding ist, wenn du gegen dieses Gesetz verstößt, wirst du gleich wieder vom Vater hochgehoben und gesagt, okay, weiter geht's. bist einmal niedergefallen, kein Problem, wir gehen weiter. Das Ding ist, es hat ja auch eine Zeit gegeben, nämlich fast 1200 oder 1500 Jahre vor dem Gesetz Mose. Und da war es ja auch ganz anders. Da war das einzige Gesetz, das sie damals hatten, geh nicht zu dem Baum und iss davon. Das konnten sie danach nicht mehr brechen, weil dann mega Engel davor gestanden ist. Und dann gab es eine Zeit, wo es eigentlich in dem Sinn auch kein Gesetz gegeben hat. Ja, aber es gab immer noch Dinge, die nicht gut waren und sozusagen die Konsequenzen hatten für die Aktionen, die wir machen. Das ist auch wieder dieses Saat-Ernte-Prinzip. Auch als Christ, wenn du dich schlecht verhältst und schlecht sähst, dann wirst du auch schlecht ernten. Aber unser Ziel ist es einfach, in Christus zu sein und so zu werden wie er, damit wir die ganze Fülle, sozusagen zur ganzen Fülle kommen, die er für uns bereitet hat. Das ist das Ziel für uns als Christen. Und in diesem Prozess stehen wir und da dürfen wir weitergehen. Genau.
Ich wollte nur bitten, dass du das vielleicht nochmal kurz darauf eingehst, dafür die Bündnisse im Alten Testament, jetzt gerade mit Abraham, wo ja auch in die Psalmen diese ganzen Segnungen beschrieben sind, dass das ja für uns auch gilt, dass das da jetzt zu Missverständnissen kommt.
Weil ja, das Alte also ihr könnt die Segnungen, die im Alten Bund sind, alle für euch in Anspruch nehmen. Ja. Das Ding ist, wir haben im Neuen Bund so viele, wir sind gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt. Da wird nicht gerade beschrieben, wie das jetzt aussieht, was ist da alles dabei. Aber es ist auf jeden Fall alles dabei, was schon im Alten Bund der Fall war. Ja, die Segnungen, die ihr auch in dem Psalmen seht und auch im Alten Bund, auch im Gesetz Mose, auch wenn ihr 5. Mose lest, die ganzen Sachen mit den, mit den ganzen Segnungen, die könnt ihr auch für euch in Anspruch nehmen. Aber die Flüche, die gelten für euch nicht mehr, weil wir nicht mehr in einem Bund sind, der auf Fluch und Segen beruht, sondern wir sind auf einem Bund der Vergebung, ja, in einem Bund der Vergebung, wo es nur Segen gibt. Ja, und so hat sich Gott entschieden. Gott hat offene Arme für jeden und er wartet, bis alle auf ihn zukommen. Ja.
Haben wir noch eine dringende Frage, weil sonst wir sind sehr fortgeschritten. Will nur einer unbedingt was fragen? Sonst nein. Okay, weil dann haben wir nämlich noch einen Teil von einem Bund. Da möchte die Miriam jetzt was dazu sagen.
Ja, wie gehabt. Wir geben uns jetzt alle da hinüber und nehmen das Abendmahl gemeinsam. Passt ja sehr gut.